Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In dieser Woche haben sich die Hörsäle in den Universitäten wieder gefüllt. Das Sommersemester hat begonnen. Anfangs platzt dann ja noch so mancher Seminarraum, ja sogar manches Audimax förmlich aus allen Nähten. Doch im Laufe des Semesters leeren sich die Reihen, denn vielen ist das, was ihnen dort geboten wird, zu langweilig. Einer spricht, Hunderte schreiben mit. Wir fragen in Campus und Karriere, wie könnte es anders, ja besser laufen mit der Lehre an unseren Hochschulen? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns gerne auch eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Ob eine Vorlesung, ein Seminar gut ist, darüber stimmen Studierende letztlich auch mit den Füßen ab. Ist ihnen das Ganze zu langweilig, dann bleiben sie immer häufiger weg. René Bochmann lehrt und forscht am Fachbereich Psychologie der TU Chemnitz. Er hat untersucht, warum Studierende schwänzen. Herzlich willkommen, Herr Bochmann.
Herzlich willkommen, hallo.
Was in den Hörsälen so geboten wird und was Studierenden daran nicht gefällt, was sie daran auszusetzen haben, kann uns in unserer Runde hier in Campus und Karriere heute Markus Lambrecht sagen. Er ist Mitglied im Vorstand des FZS, das ist der freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Hallo, Herr Lambrecht.
Hallo, vielen Dank.
Worunter die Lehre leidet und wie sie sich verbessern lässt, damit beschäftigt sich der Marburger Universitätsprofessor Jürgen Hanke bereits seit einigen Jahren und wurde für seine Konzepte für digitales Lehren auch schon mehrfach ausgezeichnet. Herzlich willkommen in dieser Runde, Herr Hanke.
Hallo an alle.
Ja, nun gibt es ja sicherlich immer viele Gründe, warum Studierende nicht in eine Vorlesung gehen. Sie müssen arbeiten, der Stoff ist nicht prüfungsrelevant, sie müssen ihre Kinder versorgen. Herr Borchmann, Sie haben die Gründe genauer untersucht. Wie sehr fällt dabei das Kriterium Langeweile, schlecht gemachte Lehre ins Gewicht? Wie ausschlaggebend ist es, wenn Studierende fehlen im Hörsaal?
Ja, also in unseren Studien zeigen sich auf jeden Fall, wir haben deutschlandweit Studierende befragt und über 1800 Studierende sind zu der Meinung gekommen, vor allem der Grund langweilige Gestaltung lässt doch am Vorlesungsbesuch zweifeln. Danach erst kommt, dass ich die Inhalte vor allem auch mittlerweile im Netz finde oder die durch Professoren die Inhalte online stellen. Das heißt, der Sinn und Zweck wird dort auch gar nicht gesehen. Ich kann mir das online runterladen. Und was auch interessant ist, dass mein fehlender Vorlesungsbesuch gar keine Konsequenz am Ende hat, geben die Studierenden an. Ich bestehe die Prüfung quasi auch so. Und deswegen bleiben sie häufig den Vorlesungen insgesamt fern.
Konnten Sie denn aus Ihren Untersuchungen auch ablesen, ob die Langeweile in den Hörsälen in den letzten Jahren sogar vielleicht eher zugenommen hat?
Ja, das zeigt sich nicht nur in meinen Studien, sondern auch insgesamt viele andere Forschungsergebnisse zeigen, dass insgesamt 50% der Lehrveranstaltungen in Deutschland werden ja über Vorlesungen abgedeckt. Und trotz des hohen Angebots gehen die Besuchszahlen jährlich zurück. In meinen Studien sieht man, es sind ungefähr 16 Wochenstunden, die ein Studierender durchschnittlich in der Uni verbringt und davon die wenigste Zeit im Vorlesungssaal, viel mehr in Seminaren und anderen Veranstaltungen. Und die restlichen Zeit geht für Selbststudium drauf, dass er insgesamt auf 30 Stunden die Woche kommt, um noch Zeit für einen Nebenjob zu haben.
Herr Lambrecht, aus studentischer Sicht, wie sehr leiden Sie unter langweiligen oder nennen wir es mal schlecht gemachten Vorlesungen?
Naja, Sie haben es ja im Problemaufriss schon dargestellt. Wir leiden gar nicht so sehr, weil wir dann einfach nicht mehr hingehen und da uns dem Leiden relativ leicht entziehen können. Aber das ist natürlich keine Lösung. Und tatsächlich ist die Aufgabe, die wir sehen, einfach auch darüber zu sprechen, was ist denn für uns gute Lehre, aber auch, was sind Rahmenbedingungen für gute Lehre. Also das hat ja auch irgendwie Gründe, wenn Lehre nicht gut ist oder als nicht gut wahrgenommen wird. Und das ist dann natürlich häufig, wenn sich Studierende nicht mitgenommen und nicht begeistert fühlen.
Mhm. Können Sie mal Beispiele für eher schlechte Lehrveranstaltungen nennen? Was fällt Ihnen da so ein?
Naja, also im schlechtesten Sinne ist eine Vorlesung das, was das Wort aussagt. Es wird wirklich etwas vorgelesen und das könnte ich mir genauso gut auch tatsächlich, wie gerade auch schon gesagt, einfach selber zu Hause durchlesen oder auch das Video dessen, wie es vorgelesen wird, zu Hause anschauen. Dafür muss ich wirklich nicht anwesend sein und das ist dann eigentlich auch keine Vorlesung, für die ich eine Präsenzuniversität brauche.
Mhm. Wie sehr erschwert das denn den Studienverlauf? Ist das für Sie eigentlich gar kein Problem? Man kann sich schon irgendwie behelfen?
Ich glaube, das ist tatsächlich, leider würde ich fast sagen, keine Frage des Studienverlaufs, denn letzten Endes sind die meisten Prüfungen derart gestaltet, dass es naja, darum geht, bestimmte Fakten, die dann reproduziert werden müssen, in der Prüfung anzugeben. Das ist nicht das, was eigentlich unter einem kompetenzorientierten Lernen gemeint ist, aber das System befördert solche Prüfungen und deshalb ist es für den Studienverlauf, wenn man relativ gut darin ist, selber sich sein Lernen zu organisieren, wahrscheinlich eher unproblematisch, weil ich setze mich dann einfach hin, ich lerne das auswendig und dann bestehe ich die Prüfung und gut ist.
Und so haben Sie es auch schon gemacht.
So habe ich das auch schon gemacht, ja.
Herr Bochmann, welche Konsequenzen hat es denn für Studierende, wenn sie Veranstaltungen fernbleiben, weil sie aus ihrer Sicht zu schlecht sind?
Ja, ich kann natürlich nicht für alle Studiengänge sprechen, aber vor allem auch in den Geisteswissenschaften zeigt sich schon, dass wie der Kollege schon sagte, am Ende das große Lernen kurz vor den Studien, vor den Prüfungen stattfindet und die meisten trotzdem relativ gute Noten erreichen, indem sie den Stoff auswendig lernen und dann gut reproduzieren können. Die Prüfungsfragen werden eher gering gehalten. Es gibt wenig Personal, das heißt, die Zeit fällt für die Korrektur der Prüfungen an und die Professoren wollen natürlich auch forschen und wollen in die Lehre investieren. Das heißt, dort sinkt natürlich auch ein bisschen das Niveau. Und dementsprechend ist jetzt das Anforderungsniveau nicht ganz so hoch. Das ist natürlich in manchen Lehrveranstaltungen auch anders. Vor allem dort, wo es vielleicht kein Skript gibt, wo die Inhalte eher nicht gleich von Anfang an schon online stehen, wo es darum geht, in Dialog zu gehen, wo es Praxismodule gibt, wo die Studierenden viel auch selber dazu beitragen, den Inhalt vor allem auch gestalten und festlegen, wofür sie sich auch im Semester begeistern wollen. Dort sieht man natürlich ganz andere Ergebnisse. Die Studierenden machen ganz anders mit, nehmen den Unterricht ganz anders an und dementsprechend lassen sich dort auch Prüfungen viel, viel praxisnaher und tiefer gestalten.
Herr Hanke, Sie sind selbst Universitätsprofessor. Was macht das denn mit einem Dozenten, wenn ihm die Studierenden davonlaufen, weil sie seiner Veranstaltung oder ihrer Veranstaltung nichts abgewinnen können?
Also mit mir macht das gar nichts, weil ich im Schnitt 80% Präsenzteilnahme habe.
Ich weiß, Sie machen das alles anders. Wie Sie das machen, das spielt auch im weiteren Verlauf der Sendung noch eine Rolle. Aber Sie haben ja auch Kontakt auch mit Dozenten, die noch nicht so digital unterwegs sind wie Sie. Ja. Was macht das mit denen? Spricht man darüber?
Ich höre des Öfteren, dass man die Präsenzpflicht wieder einführen möchte, was ich für einen fatalen Fehler hielte, nahezu ein Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit. Also das ist eine Lösung, die manche anstreben, die Studierenden einfach in die Lehre zu zwingen, hielt ich für eine ganz fatale Entwicklung. Oder es gibt ja Bundesländer, wo das sogar per Gesetz mittlerweile versucht wird. Nordrhein-Westfalen ist da das Beispiel.
Ja, da wird gerade sehr kontrovers auch drüber gestritten und sich auseinandergesetzt. Ja.
Das wäre für mich eine fatale Lösung. Man versucht natürlich, manche Kurse so ein bisschen umzubauen. Also Herr Bochmann hat völlig zu Recht gesagt, 50% der Lehrveranstaltungen an deutschen Hochschulen sind Vorlesungen. Da versucht man mehr in den Übungscharakter hineinzukommen. Und dann gibt es ja noch so ein ganz fatales Kursformat an deutschen Hochschulen, das ist der Referatskurs. Da werden in schöner Regelmäßigkeit Woche für Woche Referate gehalten, studentische Referate. Und diese Referate, die sind natürlich ein Highlight für den Studenten an dem Tag, an dem er oder sie es vorführt. Aber was passiert vorher? Man bereitet sich vor auf die Referate und hinterher geht man einfach nicht mehr hin. Und das sind natürlich Kursformate, die bedürfen einer dringenden Erneuerung, die können so nicht bleiben.
Lamprecht, haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht? Also gerade jetzt mit den Seminaren, in denen Studierende selbst vortragen?
Ja, also ich würde das mal zuspitzen und sagen, dass das so keine Seminare sind. Ich bin absolut dafür, dass Studierende auch selbst vortragen und Lehre auch mitgestalten. Aber wenn sich Referat an Referat an Referat reiht, und dass das ganze Konzept oder sogenannte Konzept eines sogenannten Seminars ist, dann ist das einfach kein Seminar. Also es ist ja nicht so, dass Studierende nicht selbst Inhalte vorbereiten könnten und dann vielleicht auch ebenfalls in einer workshopartigeren, dialogischeren Form einbringen können oder auch kurze Inputs geben, da spricht ja gar nichts gegen. Aber wenn ein Seminar dann durch Referat an Referat dazu zur kleinen Vorlesung wird, dann haben wir auch nichts gewonnen.
Jetzt hat Herr Hanke auch schon das Thema Anwesenheitspflicht, was ja in NRW jetzt auch gerade aktuell, weil das Hochschulgesetz da nochmal verändert werden soll, ein großes Thema ist. Würden Sie ihm da zustimmen, dass Anwesenheitspflicht so gar kein Mittel ist, um das Problem irgendwie zu lösen?
Ja, absolut. Also wem ist denn geholfen, wenn Studierende dann in dem Hörsaal sitzen, weil sie müssen und sitzen dann da und spielen Candy Crush oder was weiß ich. Also das ist ja überhaupt kein Gewinn für niemanden. Und tatsächlich ist es ja so, es gibt im Moment ein gesetzliches Verbot der Anwesenheitspflicht und das soll aufgehoben werden, damit Hochschulen wieder selbst entscheiden können. Tatsächlich sagen aber alle Hochschulen, wir lassen es so, wie es ist, weil es jetzt weniger Ausnahmetatbestände gibt und im Prinzip wird da mit ein nicht vorhandener Regelungsbedarf geregelt.
Aber Herr Handke, könnte man nicht auch sagen, in manchen Vorlesungen, Veranstaltungen macht es durchaus Sinn, wenn da eine kontinuierliche Anwesenheit stattfindet? Also auch das ist vielleicht eine Bringschuld der Studierenden, um quasi zu einem Erfolg einer guten Lehrveranstaltung beizutragen. So könnte man es ja auch mal sehen.
Ja, natürlich macht es Sinn, wenn kontinuierlich aufeinander aufbauende Inhalte vermittelt werden. Nur ich sage es noch mal vorweg, die Vorlesung spielt bei mir gar keine Rolle mehr. Deswegen müssen andere Lehrveranstaltungsformen her. Aber ich würde es in jedem Fall den Studierenden überlassen, ob sie kommen oder nicht. Und ich möchte es halt so interessant machen, dass sie kommen. Oder ich muss eben andere Konzepte haben, dass sie sozusagen sich selber sagen, oh, da muss ich wohl hin.
Jetzt haben wir bei den Lehrerinnen und Lehrern in der Schule, ganz klassisch müssen die ein Referendariat durchlaufen, wenn sie nicht gerade Quereinsteiger sind. Das ist ja auch ein großes Thema mittlerweile in der Schullandschaft. Aber wenn sie so ein grundständiges Lehramt studieren und das mit einem Referendariat abschließen, dann haben sie sozusagen eine Ausbildung. Wie muss ich an Schüler herantreten? Wie bringe ich denen Sachen bei? Gibt es das bei Hochschuldozenten annähernd auch?
Nein, das gibt es nicht. Ich habe ja im Jahr 2014 das Buch geschrieben, Patient Hochschullehre, und habe mich in einem ganzen Kapitel dem Berufsstand Hochschullehrer gewidmet und habe dort gesagt, Hochschullehrer sind nicht systematisch für die Lehre ausgebildet. Wenn sie überhaupt ausgebildet sind, dann sind das zufällig Kurse, die sie mal belegt haben, oder es ist schlicht und einfach Talent. Aber es ist ja wirklich schon dramatisch. Die höchste Form der Bildung hat die am schlechtesten ausgebildeten Lehrkräfte.
Und da müsste man Ihrer Meinung nach erstmal ansetzen?
Absolut. Wenn ich so etwas sage, dann winken natürlich Kollegen gleich mit der Habilitationsurkunde, die ja formal die Lehrbefähigung ist. Dann sage ich, die habe ich auch, aber sie hat mich in keiner Weise für die Lehre befähigt. Das ist eine bessere Forschungsarbeit, aber nicht mehr und nicht weniger. Da gibt es zwar hier und da ein paar Ansätze, das ein bisschen mehr in die Lehre zu bringen, aber es tut mir leid, das ist keine Ausbildung für die Lehre. Und letztlich wird ja die Lehre an den Hochschulen auch überhaupt nicht wertgeschätzt im Rahmen des akademischen Qualifizierungsportfolios für Dozenten. Wenn ich heute einen kleinen Aufsatz über einen südbrasilianischen Minderheitendialekt schreibe, den 4 Mann in der Welt lesen, bringt mir das mehr, als wenn ich einen großen Online-Kurs mache, den 1000 Studierende besuchen.
Also mehr Wertschätzung für die Lehre muss auch her.
Absolut.
Ja, wir haben jetzt hier schon ein paar Beispiele gehört, warum Vorlesungen nicht gut laufen. Die Frage ist natürlich, wie könnte die Lehre an Hochschulen besser werden? Welche Ideen oder Vorschläge haben Sie, damit in Vorlesungen und Seminaren Wissen interessanter und effektiver vermittelt wird? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Einer spricht, Hunderte schreiben mit. So sieht mancherorts die eher monotone Lehre an den Hochschulen aus. Das ist heute unser Thema in Campus und Karriere. Und uns haben schon zwei Hörer geschrieben. Einmal Katharina Demken. Sie widerspricht dem so ein bisschen, dass man aus Langeweile den Vorlesungen fernbleibt. Dass gegen Ende des Semesters die Hörsäle immer leerer werden, liegt meiner Meinung nach unter anderem daran, dass man im Laufe des Semesters immer mehr mit Referaten, Lernen und Recherchieren für Hausarbeiten beschäftigt ist. Es waren nur wenige Vorlesungen, die ich aus Langeweile geschwänzt habe, schreibt sie uns. Außerdem Jeremy Schmidt, der sagt, das große Wissen des Internets kombiniert mit oftmals bereits gut ausgereiften digitalen Lehrplattformen ermöglicht ein flexibles, an den individuellen Bedürfnissen ausgerichtetes Lernen. Frontalvorlesungen können dies nicht leisten. Dazu noch später mehr in unserer Sendung, wenn es um die Zukunft der Lehre geht und auch um die Digitalisierung. Zu dem Thema kann uns Herr Handke im Laufe der Sendung noch vieles erzählen. Jetzt wollen wir uns nach Bielefeld begeben. Dort gibt es ein Zentrum für Lehren und Lernen. Dieses Zentrum leitet Andrea Frank. Und dieses Zentrum beschäftigt sich damit, eben die Lehre an der Hochschule voranzutreiben und auch dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass Studierende der Vorlesung fernbleiben. Es gibt dort die Möglichkeit, schon während des Semesters eine Rückmeldung zu geben. Also so können die Studierenden ihrem Prof gewissermaßen rechtzeitig signalisieren, was sie an seiner Lehre auszusetzen haben. Und wie das läuft und was es bringt, darüber kann uns jetzt Andrea Frank mehr berichten. Frau Frank, wie läuft denn so eine Befragung ab?
Guten Tag, Frau Brinkmann. Ja, die heißt Teaching Analysis Poll, kurz TAP. Und das geht so, dass Lehrende, die daran interessiert sind, wie ihre Lehrveranstaltung läuft, uns anrufen und sozusagen bestellen als Moderatoren in ihre Lehrveranstaltung. Dann verlassen sie selbst die Lehrveranstaltung, denn wir wissen ja, dass Studierende häufig ein bisschen Angst haben, ihre Meinung zu sagen, vor allen Dingen, wenn es kritische Punkte sind. Und wir, das heißt die Kolleginnen von der Hochschuldidaktik, moderieren einen halbstündigen Prozess, in dem Studierende in Kleingruppen drei Fragen bearbeiten. Erstens, was hilft mir hier beim Lernen? Zweitens, was hindert mich am Lernen? Und drittens, welche Verbesserungsvorschläge haben wir? Und dann werden die Ergebnisse zusammengetragen. Und das Besondere ist, dass man dann als Moderator abfragt, die einzelnen Punkte, die wiederholen sich dann irgendwann, und herausfindet, was ist eigentlich mehrheitsfähig. Also wenn eine Gruppe sagt, uns hilft hier besonders, dass viele Beispiele gebracht werden, dann fragt man, ist das Mehrheitsmeinung, und macht ein Abstimmungsbild, schätzt mal so 80-20 und schreibt dies auf.
Warum ist das so wichtig, so eine Mehrheitsmeinung herauszukristallisieren?
Naja, man kann, was deutlich wird in diesem Verfahren, mehr als in anderen, ist, dass Lehrende es nie allen Lernenden recht machen können. Es gibt unterschiedliche Motivationen der Studierenden, Ausgangslagen, Lernertypen. Und was die einen gut finden, finden die anderen vielleicht schlecht. Solche Beispiele gibt es häufig, dass es dann eher, sagen wir mal, 50-50 steht. Mhm. Die Hälfte findet gut, dass mit englischen Texten gearbeitet wird, die andere Hälfte nicht. Mhm. Und dann melden wir dies dem Lehrenden zurück. Und daran sieht man schon, wir sagen den Lehrenden dann nicht, was richtig ist, sondern wenn er möchte, sprechen wir mit ihm, oder er selbst, sie selbst denkt einfach drüber nach, warum mache ich es so, wie ich es mache.
Wie reagieren denn die Dozenten, wenn sie ihnen die Ergebnisse präsentieren?
Die sind meistens erstaunt, also erstmal erfreut, wie viel Positives darüber kommt. Denn die erste Frage heißt ja, was hilft euch hier beim Lernen? Und da kommen eben dann doch immer 10 Punkte zusammen. Und das ist ja für jeden Lehrenden ganz schön, denn häufig haben sie ja den Eindruck, es hilft gar nichts. Oder sie wissen es nicht, was da passiert. Also sie sind erfreut, und muss man sagen, diejenigen, die uns da einladen, sind eben diejenigen, die sehr interessiert daran sind, ihre Lehre auch zu verbessern, und interessiert sind an der Meinung der Studierenden.
Da höre ich so unterschwellig raus, dass es viele Professorinnen, Dozenten gibt, die da nicht so dran interessiert sind. Kann das sein?
Viele habe ich nicht gesagt, aber es gibt solche und solche. Quantifizieren will ich das gar nicht. Also wir erleben sehr viele Lehrende, die sehr großes Interesse haben. Natürlich gibt es auch solche, sagen wir mal, die so ein bisschen, also manche sind einfach schüchterner und können da gar nicht so viel machen. Andere interessieren sich wirklich nicht so sehr dafür und brennen mehr für ihre Forschung. Aber ich will das gar nicht quantifizieren, denn das hilft ja gar nichts.
Wie groß ist denn die Bereitschaft der Studierenden, sich an so einer Evaluation, nenne ich es mal, zu beteiligen?
Naja, die ist grundsätzlich schon da, weil Studierende ja auch nicht langweilige Veranstaltungen haben wollen, sondern mitbestimmen wollen. Aber das ist ja auch gerade in dem Beitrag deutlich geworden, es kommt im Semester sehr viel zusammen. Und das waren jetzt gerade ja nur die universitätsbezogenen Dinge, die sich da anhäufen. Für ganz viele kommt noch eine Nebenbeschäftigung dazu, und sich dann immer noch in Qualitätskonferenzen und weiteren einzubringen, um die Lehre mitzugestalten, ist natürlich auch Arbeit, die genauso wenig wertgeschätzt wird. Aber klar, die Bereitschaft ist grundsätzlich da, weil es fürs Studium meistens schon noch eine intrinsische Motivation gibt. Mhm. Das stelle ich mal, hoffe ich.
Frau Frank, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Also wie hoch ist die Bereitschaft der Studierenden?
Naja, wir haben auch schon erlebt, dass in dem Moment, wo wir reinkommen, der Lehrende sagt, hier sind jetzt Kolleginnen aus dem Zentrum für Lehren und Lernen, die wollen herausfinden, wie die Veranstaltung läuft, dass dann ein Pulk aufsteht und geht mit dem Argument, jetzt gibt es ja hier keinen Stoff mehr, dann können wir auch einen Bus früher nach Hause nehmen. Das ist natürlich dann schade. Aber diejenigen, die da bleiben, die sind wirklich unglaublich motiviert und haben auch Ideen, wie man etwas besser machen kann, und wissen es zu schätzen, dass Lehrende an ihrer Meinung interessiert sind.
Mhm. Und was passiert jetzt, wenn ein Lehrender sagt, ich habe jetzt gemerkt, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die Studierenden da gut erreichen kann. Haben die dann die Möglichkeit, bei Ihnen ein Seminar zu belegen und bekommen die so ein individuelles Coaching? Und was passiert danach?
Also es gibt nicht einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Evaluation. Also nicht so, wir evaluieren und dann haben wir sozusagen einen Weiterbildungsplan daraus. Aber Lehrende finden bei uns sowohl Möglichkeiten für individuelles Coaching, das machen vor allen Dingen jüngere Lehrende, Erstlehrende gerne. Dann haben wir ein allgemeines Weiterbildungsprogramm und natürlich auch sowas wie Lehrberatung. Und das heißt, man spricht mit Lehrenden darüber, wie sie Veranstaltungen gestalten können.
Würden Sie denn sagen, die Bedürfnisse bei Juniorprofessoren, nenne ich sie jetzt mal, und Seniorprofessoren auf der anderen Seite, die also schon länger im Geschäft sind, sind unterschiedlich, also wenn Sie denen sozusagen Angebote machen müssen?
Ja, sicher. Die Juniorprofessoren brauchen es sozusagen für ihre Karriere. Die etablierten Professoren brauchen es nicht mehr und haben ihren Stil auch gefunden. Ich meine, wenn man 30 Jahre lehrt, dann will man auch noch mal irgendwas Neues machen, aber...
Aber die Gefahr ist groß, dass man so ein bisschen seinen alten Stiefel weitermacht. Müssen ja nicht 30 Jahre sein, 10 Jahre reichen ja vielleicht auch schon, oder?
Ja, aber wir kriegen schon auch Leute hierher und die berichten von ihren Erfahrungen, die schon sehr erfahren sind. Also man kann das jetzt nicht sagen, dass sie abstumpfen, aber es ist eben auch zum Teil eine schwierige Situation im Hörsaal. Man bekommt nicht mit, was die Studierenden verstehen. Es ist sehr unterschiedlich, was die Studierenden wollen und aufnehmen wollen. Also ich finde die Situation für Lehrende nicht einfach.
Mhm. Würde es denn was bringen, wenn es so ähnlich wie in der Schule auch ein Referendariat geben würde? Muss ja vielleicht nicht so lang sein, aber so eine grundsätzlich standardisierte Ausbildung für alle, die sich jemals für Studierende stellen möchten und lehren möchten.
Ich weiß es nicht, ob es das bringen würde. Wenn das jemand nicht machen möchte, viele werden ja Wissenschaftler, weil sie keine Lehrer werden wollen. Auch Lehrer interessieren sich ja für Inhalte, die sie dann vermitteln wollen. Aber Wissenschaftler wollen sozusagen noch tiefer gehen. Und wenn das jemand nicht machen möchte, dann hat es überhaupt keinen Sinn, dass jemand das macht. Also eine Zwangsbeschulung ist genauso blöd wie eine Zwangsberatung von Studierenden.
Oder eine Zwangsanwesenheit, haben wir ja eben auch schon
gehört. Oder eine Zwangsanwesenheit, das macht, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Aber dass man mehr Angebote hat und so wie Herr Handke vorhin sagte, dass Lehre einfach eine größere Rolle spielt für die Karrieren und für das Renommee, das würde man sich natürlich wünschen.
Ich möchte unseren ersten Hörer mit in diese Runde hineinnehmen. Das ist Mario Hüttges. Er hat uns aus Potsdam angerufen. Herr Hüttges, Ihre Meinung, vielleicht Ihre Ideen oder Vorschläge für eine bessere Lehre an unseren Hochschulen?
Ja, hallo erstmal in die Runde. Ich denke, das Pferd ist hier ein bisschen von hinten aufgezäumt. So kommt es mir jedenfalls vor, weil ich denke, dass schlechte Lehrer eher ein Symptom ist und auch eine schlechte Lehrkonzeption der Tatsache, dass die Rahmenbedingungen gar nicht zulassen, dass Lehre für die Lehrenden attraktiv wird. Also das ist ja schon zum Teil auch angeklungen. Ich denke, dass ein überwiegend befristeter Lehrkörper, der sozusagen um seine Anschlussbefristungen kämpfen muss und bei dem die eine gute Lehre wenig dazu beiträgt, dass er eine Karriere machen kann, natürlich gar nicht motiviert ist, eine gute Lehre zu machen. Und in den Unternehmen würde man jetzt versuchen, die Motivationsbedingungen zu ändern.
Ja, das ist schon mal ein Vorschlag, den Sie machen möchten oder möchten Sie da noch was ergänzen?
Bessere Bezahlung, ganz klar, knüpfen von einer Karriere und einer besseren Stellensituation an den Hochschulen mit mehr entfristeten Lehrstellen. Also früher gab es die akademischen Räte, die gibt es ja heutzutage meines Wissens kaum noch. Und ich finde, das ist ein absoluter Fehler, dass die Hochschulen mit einem hauptsächlich befristeten Lehrkörper arbeiten müssen und nur noch die reinen Professoren, also die, keine Ahnung, W3, W2-Professoren, eine Chance auf Entfristung haben und alle anderen auch sehr erfahrenen Wissenschaftler das nicht haben, die sich eben auch auf die Lehre konzentrieren könnten. Also aber für mich sind die Rahmenbedingungen, die nicht stimmen.
Herr Hüttges, wenn ich eins da entgegensetzen darf, wenn wir jetzt mit der Befristung, das habe ich verstanden, das sind prekäre Bedingungen, unter denen Lehrende dann das auch noch auf die Kette kriegen müssen, da eine gute Lehre abzuliefern und gleichzeitig müssen sie publizieren, damit sie in der Forschungslandschaft wahrgenommen werden und vielleicht eine Festanstellung ihnen irgendwann angeboten wird, sie bekommen. Auf der anderen Seite reden wir aber auch von vielen festangestellten Hochschullehrern, Professoren, die auch keine gute Hochschullehre leisten. Da kann man doch nicht sagen, ja gut, die haben jetzt auch schwierige Bedingungen, das ist den Rahmenbedingungen geschuldet. die könnte man vielleicht ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen? Oder also würden Sie da gleich die Flinte ins Korn werfen und sagen, ja Gott, also es ist sowieso jetzt alles prekär und da gibt es keinen Ausweg?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich denke, der Conclusio ist auch da, dass es sich für die Lehrenden gar nicht richtig lohnt, gut zu lehren. Also auch für die Professoren müsste eine gute Lehre mit zur Vergütungsfrage gehören oder es müsste regelmäßige Lehrevaluationen geben, die einen Einfluss auf die Karriere haben. Und soweit ich weiß, jetzt bin ich nicht Teil des Wissenschaftssystems im engeren Sinne, aber ich habe Kontakte da rein. Soweit ich weiß, ist der Einfluss der Lehre hier in Europa zumindest sehr gering. Meines Wissens, das ist aber auch veraltet, war es oder ist es vielleicht auch sogar in Amerika immer deutlich stärker gewesen, dass gute Lehre da auch zum Ruf eines Wissenschaftlers beiträgt.
Mario Hüttges, vielen Dank für diesen Punkt, den ich gerne an Herrn Hanke weitergeben möchte. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Anreizen? Ist das zu Recht ein Punkt, den Herr Hüttges hier angesprochen hat? Es gibt zu wenig Anreize im Hochschulsystem, um eine bessere Lehrqualität abzuliefern?
Absolut, er hat das ja bestätigt, was ich vorhin schon gesagt habe. Wertschätzung Lehre, die gibt es einfach nur in zu geringem Maße an den deutschen Hochschulen. Übrigens bin ich nicht der Meinung, dass eine Entfristung da helfen würde. Manchmal stehen uns sogar langjährige Beamten im Wege, die immer noch lehren, so muss man es sagen. Also das ist nicht unbedingt der Punkt. Wertschätzung Lehre, ja. Allerdings gibt es in Deutschland auch, das führt zu vielen Problemen, eine sehr, sehr große Neidkultur. Ich hätte sonst gesagt, Preise helfen, aber Preise helfen nicht unbedingt, weil dann wieder sich diese Neidkultur ausbildet. Also,
wie meinen Sie das mit Neidkultur? Das müssen Sie konkretisieren.
Man sagt ja oft, dass also Lehre zum Beispiel dadurch wertgeschätzt werden kann, dass man Preise ausschreibt und Preise vergibt. Aber wenn Leute Preise gewinnen für etwas, was andere auch tun, dann entsteht sofort Neid. Im Bereich der Forschung entsteht ja kein Neid, weil an kaum einer Hochschule zwei Personen über den gleichen Gegenstand forschen. Da gratuliert man sich. Aber wenn einer einen Preis gewinnt, dann sagen sich die anderen, ich mache ja eigentlich auch das Gleiche. Und dann haben wir ein kleines Problem, was eben diese Neidkultur dann letztlich, also Neid entsteht dann.
Herr Bochmann, können Sie das irgendwie bestätigen? Gibt es da eine Neidkultur, beziehungsweise wie sollte vielleicht eine Anreizkultur aussehen aus Ihrer Sicht?
Naja, ich würde vielleicht zu dem Punkt vorher noch kurz was dazu sagen wollen. Ich denke, dass, was jetzt schon angesprochen wurde, wir sehen ja, dass das Dozierende, auch in den Studien zeigt sich, dass weniger als 30% ihrer Methoden verwenden, die sie überhaupt kennen. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Studierende gar nicht in die Vorlesungssäle kommen, dann verstehen viele hier auch Miss und glauben, Studierende sind in den letzten Jahren fauler geworden. Das ist ganz im Gegenteil der Fall. Studierende zeigen Trends auf. Sie organisieren sich ganz anders wie Studierende vor noch 20 Jahren. Sie sind miteinander vernetzt, sie tauschen sich aus, sie arbeiten und haben nebenbei Kinder, planen ihre berufliche Karriere und halten eben nicht fest an diesem starren Vorlesungsmodus und sagen, hey, es gibt Alternativen. Und anscheinend ist die Universität bisher nicht in der Lage, selber da auch mal einen Entwicklungsschritt zu gehen. Denn ich erlebe Studierende, ich halte mich kaum so an diese Konzepte und an Referate, sondern wir gestalten alles interaktuell. Und die schreiben mir auch nach dem Semester weiter E-Mails und wir arbeiten über das Semester hinaus. Also ich erlebe eher sehr engagierte Studierende und würde sagen, was doch hier wichtig wäre, ist, dass Professoren aller Fachbereiche. Ich bin Pädagoge und psychologischer Psychotherapeut, das heißt, ich beschäftige mich, wie lernt der Mensch, alles, was der Mensch von sich aus intrinsisch verstehen will und worauf er Lust hat, da investiert er Zeit. Und ich glaube, dass Professoren aller Fächer auch verstehen sollten, wie funktioniert eigentlich Lernen? Wie lernt der Mensch und welche Methoden kann ich dafür verwenden? Und Vera F. Birkenbiel zum Beispiel hat das jahrelang wirklich wunderbar erklärt. Gehirngerechtes Lernen kann viel einfacher sein. Und da gebe ich den Kollegen recht, diese starren Muster sind natürlich auch aufzubrechen. Und ich kann, wenn Sie sagen, was kann der Anreiz sein, natürlich auch, wenn ich gewisse Veranstaltungsformate verändere, Zeit sparen. Ich muss gar nicht dem Professoren seine Publikation wegnehmen. Ich muss ihm nicht zwingen, Zeit zu verwenden, sondern ich muss Anreize schaffen, dass er sich und seine Studierenden die Lehre so organisieren können, dass am Ende nicht ein Unterhaltungswert rauskommt, sondern dass sich jeder Einzelne, sowohl der Dozent als auch die Studierenden, individuell weiterentwickeln. zu den Bedingungen, die sie eben möchten und brauchen. Und ich glaube, die Hochschule bietet dafür genügend Möglichkeiten durch Methoden wie Flipping Classroom, durch die moderne Technik, die man einsetzen kann. Also ich erlebe eher sehr motivierte Studierende und motivierte Dozierende. Und es ist eher hier meiner Meinung nach ein Problem des sich Organisierens. Und kann ich denn mit althergebrachten Mustern einer schlichten Vorlesung auch mal brechen? Darf ich mir das als Universität erlauben und Lehre für ganz neue Formate öffnen? Und anscheinend, die Studienzahlen zeigen das, die Studierenden sind dafür bereit.
Okay, jetzt möchte ich André Brüggemann noch Gelegenheit geben, sich in unsere Runde einzubringen. Er hat uns aus Hannover angerufen. Herr Brüggemann, Ihre Ideen, Vorschläge für eine bessere Hochschullehre?
Ja, guten Tag. Ich habe damals in Hannover studiert, Maschinenbau, und hatte vorher eine Berufsausbildung gemacht und war doch geschockt, wie theoretisch das eigentlich war. Es wurde dann immer so zu uns gesagt, dass wir schlecht vorbereitet wären. Und ich habe mich dann immer so auch gefragt, warum bietet die Universität nicht irgendwie Kurse für uns an, wo man das, was an Defiziten vorhanden ist, noch nicht nachholen kann oder sowas. Und ich habe also nach 3 Jahren habe ich mit einer Universität aufgehört und bin zur Fachhochschule gewechselt. Ich habe vorher noch am Institut für Werkstoffkunde gearbeitet, aber alle praktischen Erfahrungen, die ich eigentlich hatte, hatte ich aus meiner Berufsausbildung. Ich habe also eigentlich an der Uni nichts mitgekriegt. Ich habe es als theoretisch empfunden. Ich habe teilweise sehr, sehr von sich überzeugte Professoren erlebt, die eigentlich nur daran interessiert waren, eben sich zu behaupten mit anderen Kollegen, die Lehrbücher geschrieben haben, die kein Student verstanden hat. Und an der Fachhochschule nachher habe ich das Gegenteil erlebt, dass sie wirklich auf die Studenten auch mit eingegangen sind, dass sie Lehrbücher mit hatten, auch mit denen man was anfangen konnte. Und ich habe später noch Pädagogik mit drangehangen, noch im Studiengang. Und da habe ich wirklich Sachen auch erlebt, wo ich wirklich schon nebenbei auch unterrichtet habe und auch das Sachen mit einbringen konnte in die Seminare und alles. Und das habe ich als Bereicherung erlebt. Und das würde ich mir wünschen, dass wirklich mehr Praxisbezug mit drin ist, mehr Möglichkeiten von praxisbezogenen Studienarbeiten, Kontakte zu Betrieben und alles. Ja, sowas in der Form.
Ja, dann danke ich Ihnen für diese Anregung, Herr Brüggemann. Herr Brüggemann hat die 00800 4464 gewählt. Die können Sie auch gerne noch wählen, wenn Sie hier in dieser Runde mitdiskutieren wollen, nach einer kleinen Musikpause. Einer spricht, Hunderte schreiben mit. Wie gelingt gute Lehre an Hochschulen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute in Campus und Karriere. Und dazu hat uns Tanja Kuhn geschrieben. Sie schreibt, ich bin seit einem Jahr fertig mit meinem Masterstudium in molekularer Biotechnologie und ich habe nie verstanden, warum man an den Universitäten, insbesondere für die Bachelorstudiengänge, nicht einfach Hochschullehrer einstellt, deren einzige Aufgabe es ist, gute Lehre zu machen und die nicht mehr selber forschen müssen. Herr Lamprecht, wer das ein Modell, was Sie auch unterstützen würden?
Naja, grundsätzlich ist die einzige Sorge, die dem immer im Wege steht, dass dann die Andockung an die Forschung fehlt. Und das ist ja immer dieses große Credo, die Einheit von Forschung und Lehre. Tatsächlich müssen wir auch sagen, das merken wir bei der Frage von Wertschätzung der Lehre, diese Einheit ist ohnehin sehr fragwürdig, weil Lehre ganz häufig jetzt schon nicht an Forschung angedockt ist, sondern immer wieder das gleiche Programm abgespult wird und sich nicht daran orientiert, was die Lehrperson gerade in der Forschung macht. Also die Bezüge bestehen ja gar nicht. Also von daher steht dem eigentlich gar nicht so viel im Wege.
Mhm. Herr Hanke, das müsste Ihnen so ein bisschen aus der Seele sprechen. Da wird vieles immer wieder abgespult, was man prima digitalisieren könnte oder in digitaler Form sozusagen in die Hörsäle oder in die Köpfe der Studierenden bringen könnte. Da haben Sie sich ja in den letzten Jahren schon einige Lorbeeren verdient in Ihrem Fachbereich. Der Sprachwissenschaften an der Uni Marburg haben Sie die digitale Lehre sehr vorangetrieben. Ist die klassische Lehre oder die Vorlesung, muss ich sagen, bei Ihnen vielleicht schon sogar ein Auslaufmodell?
Also um es kurz zu sagen, ja. Aber ich möchte erstmal nochmal zurückkommen, was zum Beispiel die Hörerin Katharina, den Nachnamen habe ich nicht mitbekommen, gesagt hat. Sie hat gesagt, mehr Individualisierung. Herr Schmidt hat gesagt, er möchte gern flexibles Lernen haben. Frau Frank hat gesagt, man kann es nie allen recht machen. Und Herr Brüggemann möchte mehr Praxis. All diese Punkte weisen doch darauf hin, dass die klassische Lehre eines überhaupt nicht kann, nämlich Individualisierung. Wir müssen uns bei einer Vorlesung zu einer Zeit an einem Ort einfinden. Wir sind abhängig vom vorgegebenen Tempo des vorne stehenden Gralshüter des Wissens, der uns Wissen vermittelt. Und haben dann kein eigenes Tempo, sondern es wird uns vorgegeben. Und wie wir alle wissen, nach wenigen Minuten werden wir auch langsam müde. Diese Lehrveranstaltung, die war bis etwa 2000 ja durchaus immer noch zeitgemäß, aber seit 2000 haben wir das Internet im Hintergrund und seit 2004 die sozialen Netzwerke und seit 2007 die Smartphones.
Und Herr Bochmann hat ja auch schon gesagt, viele Studierende gehen jetzt nicht einfach nur in die Hochschulen hinein, weil sie sich dort langweilen, sondern weil sie sich die Inhalte woanders abrufen.
Ja, das ist eine völlig falsch gedachte Digitalisierung der Lehre. Nun haben ja viele gesagt, okay, diese Vorlesung, die muss ich irgendwie digitalisieren. Was haben sie gemacht? Sie haben, seitdem nutzt man PowerPoint. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt PowerPoint nicht nutzt an deutschen Hochschulen. Das sind wahrscheinlich die Mathematiker, die immer noch Tafeln vollschreiben. Das müssen sie auch in ihrem Fach. Aber alle andere Welt nutzt PowerPoint. Dann hat man Beamer unter der Decke und dann zusätzlich im Bereich der selbstgesteuerten Inhaltsvertiefungsphase, da gibt es eine Zauberformel in Deutschland, die heißt PDF. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird hochgeladen auf irgendwelche Plattformen, wird bereitgestellt. Und nun sagen sich doch die Studierenden völlig zu Recht, da kann ich Herrn Lambrecht nur beipflichten, was soll ich denn in einer Lehrveranstaltung an einem kalten Wintermorgen sogar noch, was soll ich von Gießen nach Marburg fahren, um das dort zu besuchen, wenn sowieso mir das alles bereitgestellt wird. Da finde ich es besser, was Herr Schmidt gesagt hat, flexibles Lernen. Also es war einer der Anrufer, der aber nicht zu Wort gekommen ist. Flexibles Lernen über digitale Lehr- und Lernelemente, die sehr professionell gemacht werden, um, wie Frau Frank es auch moniert hat, es allen recht zu machen. Denn nicht alle schauen Videos, nicht alle lesen Texte, nicht alle lösen Aufgaben, sondern es muss für jeden etwas dabei sein, sodass jeder nach seinem Gustos diese Inhalte durcharbeitet. Und anschließend führen wir eine Präsenzphase durch, die es in sich hat. Die ist nämlich dann, und auch das hat Herr Lambrecht ja eingefordert, dem Kompetenztraining gewidmet. Da werden keine Inhalte mehr vorgetragen, da steht kein Gralshüter mehr vorne, sondern da sind wir als Lehrer Teil des Lehr- und Lerngeschehens geworden. Wir werden zu Coaches und sind nicht mehr die, wie gesagt, diese Hochschullehrer, die auch Herr Brüggemann ja moniert hat.
Und das, was Herr Bochmann eben auch schon angesprochen hat, diesen Begriff, den haben wir noch gar nicht erklärt. Das Modell, was Sie gerade so vorschlagen, also dass man sozusagen im Selbststudium sich Inhalte aneignet und dann in so einer Präsenzphase die aufarbeitet, nennt sich ja Flipping Classroom oder Inverted Classroom. Das ist so das Modell, was Sie propagieren, Herr Anke, oder?
Ja, das ist eine Verschiebung der Aktivitäten auf einer Zeitachse. Was vorher im Hörsaal war, ist jetzt außerhalb. Und was vorher außerhalb war, nämlich nachträglich, die Hausaufgaben hat man klassisch gesagt, das ist nun im, und ich wage gar nicht mehr zu sagen im Hörsaal, sondern das ist in einem physikalischen Raum, denn gehört wird da nichts mehr. Da wird gearbeitet, da wird recherchiert, da wird geforscht, werden Kompetenzen trainiert, da wird die Praxis in den Vordergrund gestellt, wie das Herr Brüggemann im Maschinenbaustudium eingefordert hat. Das ist dieser Inverted Classroom. Der funktioniert natürlich nur dann, wenn die Studierenden die digitalen Inhalte auch selbstständig durcharbeiten. Dazu müssen wir sie zunächst mal anleiten und dann müssen wir noch Verfahren entwickeln, diese auch zu überprüfen. Denn wir wollen ja, dass die Studierenden vorbereitet in die Präsenzphase kommen und wir machen das mit zwischengeschalteten elektronischen Tests. Und dann wissen wir, dass unsere Studenten vorbereitet kommen. Der Vorbereitungsgrad liegt bei uns etwa bei 75% und die Präsenzteilnahme bei 80%. Das heißt, da sind dann 2-3 Studenten, die nicht vorbereitet sind und das kann man verschmerzen.
Frau Frank, inwieweit werden denn solche Modelle wie Flipping Classroom, mehr Digitalisierung, so wie sie Herr Handke jetzt gerade vorgestellt hat, auch bei Ihnen an der Uni Bielefeld schon gelebt und umgesetzt?
Also natürlich gibt es Lehrende, die das machen. Wir betonen zwar immer, wir sind eine Präsenzuniversität. Es ist uns auch wichtig, dass die Studierenden...
Das ist doch Präsenz, da muss ich sofort... Es ist eine Präsenzphase und der Vorteil dieser Lehre ist die Präsenzphase.
Lassen Sie Frau Frank gerade das noch zu Ende führen, dann können Sie ja gleich wieder reinteilen.
Das ist ein ganz großes Missverständnis, dass gesagt wird, wir digitalisieren die Lehre und schaffen die Präsenzphase ab. Ganz im Gegenteil.
Ja, das sehe ich ja auch so. Ich wollte nur erklären, warum es manchen Widerstand gibt, weil es manche eben nicht so verstehen. Also, es gibt bei uns auch Lehrende, die schon so weit sind, dass sie Inverted Classroom machen. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Studierende aktiver zu beteiligen, auch wenn man jetzt es noch nicht so hinkriegt wie Sie, dass wirklich die Inhalte zu Hause erarbeitet werden. Ich hoffe, dass das klappt, denn unsere Erfahrungen mit Studierenden, die nicht genau wissen, was sie da machen und die vielleicht auch nicht durchhalten. Das Durchhaltevermögen ist ja einer der Prädiktoren eigentlich für Erfolg, für Studienerfolg. Das kann man dadurch ja nicht, naja, ein bisschen fördern. Aber ich weiß nicht, ob es schon Studien dazu gibt, wie das Durchhaltevermögen bei der Arbeitung, bei der Bearbeitung digitaler Materialien ist.
Wissen Sie was drüber? Genau, wäre auch meine Frage.
Seit 2012 gibt es den Tagungsband zur Inverted Classroom-Konferenz mit vielen Beiträgen, mittlerweile viele hundert Seiten, die die Wirksamkeit eindeutig bestätigen, die aber auch ganz klar sagen, was geschehen muss, ist, dass nach der digitalen Phase, vor der Präsenzphase, eine Überprüfung stattfinden muss, die zeigt, wie gut die Studierenden vorbereitet sind. Das heißt, die Lehrenden wissen das, die Lehrenden, die dann Coaches werden. Und die Studierenden selbst können das dadurch dokumentieren. Ein weiterer Punkt ist, wenn Erstsemesterstudenten zu uns kommen, die haben natürlich keinerlei Erfahrung mit der digitalen Lehre. Wir müssen sie entsprechend vorbereiten und das tun wir.
Mhm. Ja. Also ich glaube, da sind die Aufgaben für die Lehrenden eigentlich ganz ähnlich wie bei der, in Anführungszeichen, analogen Lehre. Man muss, glaube ich, mehr erklären, warum Studierende was tun sollen. Und das vermissen wir eben. Und ich glaube, es liegt daran, dass alle denken, ein wissenschaftliches Studium erfordert Selbstständigkeit. Und das stimmt ja auch. Aber es stimmt eben nicht, dass das verbietet, dass man Studierenden erklärt, was es heißt, selbstständig zu arbeiten. Und das kann mit und ohne Medien, glaube ich, besser gemacht werden als bisher.
Fragen wir doch mal jemanden, der auch in der Praxis steckt. Michael Glocker hat uns angerufen aus Rostock. Und Herr Glocker, Ihre Meinung zum Thema, Ihre Erfahrung. Wir sind jetzt gerade beim Aspekt der Digitalisierung. Welche Erfahrungen haben Sie damit?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Glocker. Frau Brinkmann, herzlichen Dank. Mit der Digitalisierung, da würde ich vielleicht ganz kurz drauf eingehen. Mir ist ein anderer Punkt wichtiger. Ich glaube, der springende Punkt ist die Authentizität in der Lehre. Ich kann ja nur vermitteln, was ich wirklich begriffen habe und selber wirklich in Erfahrung habe. Und vorher kam ja auch schon der Hinweis, Verschränkung von Forschung und Lehre, gerade in der Hochschullehre. Das vielleicht dazu. Aber um diesem mehr Transparenz zu verleihen, denke ich, ist die Frage, die Sie auch in Ihrer Homepage zeigen, was erwarten Studierende von den Dozenten, doch auch sehr viel wichtiger zu adressieren. Und da fehlt mir in vielen Universitäten, auch in unserer Universität, ein sehr wichtiger Baustein, wie ich finde, und das ist eine Prüfverordnung.
Sagen Sie nochmal, von welcher Universität Sie sich jetzt melden.
Universität Rostock. Mhm. Die Prüfverordnung fehlt. Also in den Prüfungsordnungen ist in vielen Seiten dargelegt, welche Eigenschaften und Voraussetzungen ein zu Prüfender oder eine zu Prüfende zu erfüllen hat, ehe man zugelassen wird zur Prüfung. Aber die Eignungen und die Eigenschaften des Prüfers finden sich nirgendwo oder fast nirgendwo definiert. Es gibt wenige Ausnahmen, aber an den meisten Universitäten ist das nicht geklärt. Und so kommt es zu fachfremder Lehre, zu fachfremden Prüfungen. Also es fehlt, da bin ich dann wieder am Anfang, bei der Authentizität, mit der ein bestimmter Wissensstoff vermittelt werden soll an die Studierenden in dem Niveau, das angebracht ist.
Mhm. Herr Bochmann, ich frage jetzt mal in die Runde an die anderen Hochschullehrenden sozusagen. Herr Bochmann, ist das ein Punkt, der Ihnen auch unter den Nägeln brennt? Wie sehr ist das ein Problem?
Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich würde vielleicht zu dem anderen Punkt vorher noch kurz was dazu sagen wollen. Ich glaube insgesamt, ich habe viele Dozenten auch beraten in meinen Studien deutschlandweit und wir haben auch Gespräche geführt und haben uns ausgetauscht über Inverted Classroom. Und ich wollte da nur noch ergänzen, dass die Praxis doch ganz eindeutig zeigt, dass die Studierenden bei allen Dozenten, mit denen ich das auch gemacht habe, allen Dozierenden Fragen geschrieben haben, wo sie gerade stecken bleiben, was sie nicht verstehen. Und ich also habe immer die Rückmeldung bekommen, es waren noch nie so interaktive Vorlesungen. Also das Format der Vorlesung wurde gebraucht, aber der Dozent wusste vorher schon anhand von 100, 200 E-Mails, wo hängt's, wo wäre ich gebraucht als Coach und kann dann dort zu den Inhalten was sagen.
Okay,
und
das
war hocheffizient. Und zu den Prüfern, genau. Das stimmt natürlich. Und dort müsste man aber natürlich schauen, auch fachübergreifend, welche Punkte dort wichtig sind. Weil ich glaube, dort werden auch natürlich nach großer Willkür Prüfungsfragen gestellt. Und auch die Prüfungen unterscheiden sich so enorm. Ich glaube, wenn ich in Chemnitz Psychologie studiere oder in Hamburg. Das ist so unterschiedlich. Also auch dort gibt es ja gar keinen Standard, was einen angehenden psychologischen Psychotherapeuten oder auch einen Ingenieur eigentlich da abverlangt wird. Und das müsste schon auch mehr noch vereinheitlicht werden.
Herr Handke, was möchten Sie Herrn Gelocker entgegnen oder ergänzen?
Also ich kann das nicht bestätigen, dass bei uns die Prüfer irgendwie am Thema vorbei prüfen. Hinzu kommt bei uns, dass wir in einem großen Maße Electronic Assessment betreiben und das ist sehr transparent, auch sehr objektiv.
Das müssen Sie noch ein bisschen genauer erklären, was das ist.
Ja, also wir schreiben elektronische Klausuren, übrigens kompetenzorientierte, bei denen sogar das Internet benutzt werden darf. Auch das finde ich sehr wichtig. Und die Fragen, die dort gestellt werden, die sind transparent. Die Fragen-Themenbereiche sind vorher bekannt. Und die Auswertung ist natürlich im höchsten Maße objektiv, weil es maschinell geschieht. Da kann man nicht sagen, naja, gut, den Punkt gebe ich oder den gebe ich nicht. Das ist sehr transparent. Also das aber kann ich dann nicht bestätigen.
Darf ich dann nachfragen?
Ja, gerne. Ja,
bitte. Ist den Studierenden denn bekannt, ja, über welche Expertise die Lehrenden verfügen und oder dass die fachfremd eventuell unterrichten? Weil das ist der Punkt.
Nein, bei uns prüfen nur Anglisten. Ich bin im Institut für Anglistik, Amerikanistik und das sind alles fachinterne, geschulte Professorinnen und Professoren. Sonst
und
prüft bei uns
darauf,
keiner.
Dass das so bleibt oder dass das so ist, weil das scheint ein Problem zu sein.
Also das sind die Standards bei uns in den Ordnungen und im Constructive Alignment und so weiter.
Herr Glocker, wir müssen jetzt hier gleich...
Ich fasse das nur zusammen, wir erfüllen die Standards, das nehme ich dann so mit.
Okay. Ja, Herr Glocker, vielen Dank für diesen Punkt. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss, Herr Handke, wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Wie schwer ist es denn, so einen analogen Lehrbetrieb auf digital umzustellen?
Sehr schwer, denn sie brauchen digitale Lehr- und Lernelemente und die müssen erzeugt werden. Und da müsste man in Deutschland viel mehr auf Kollaboration, Kooperation auch über Universitäten hinweg denken. Das tut man nicht und deswegen muss man sich große Sorgen machen um Deutschland, denn in anderen Ländern passiert das.
Einer spricht, Hunderte schreiben mit. Wie gelingt gute Lehre an Hochschulen? Über diese Frage habe ich in Campus und Karriere diskutiert mit diesen Gästen. Zuletzt zu hören war Jürgen Handke von der Uni Marburg, René Bochmann von der TU Chemnitz, Andrea Frank von der Uni Bielefeld und Markus Lambrecht, Mitglied im Bundesvorstand Freier Zusammenschluss von Studentinnenschaften, FZS. Vielen Dank Ihnen und auch ein herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Mails und Anrufen in die Runde eingebracht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag. Mein Name ist Regina Brinkmann.